Ich darf Sie ganz herzlich zur 63. Sitzung des Familienausschusses begrüßen und vorab gratuliere ich unseren Geburtstagskindern, sind aber, glaube ich, nicht da, wenn ich es richtig sehe. Frau Bauer, Frau Nicole Bauer hatte am 19.3. und Herr Thomas Ehrhorn hat heute am 20.3. Ich gratuliere ganz herzlich, wünsche alles Gute und gemeinsame gute Erfolge für diese unsere Sache. Herzlichen Glückwunsch. Dann, ja, sind nicht da, deswegen ist mit dem Klopfen schwierig. Gut, wir machen aber natürlich weiter. Vom Familienministerium begrüße ich sehr herzlich den parlamentarischen Staatssekretär Sven Lehmann an meiner Seite. Begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die Kolleginnen und Kollegen, die uns heute per Videokonferenz zugeschaltet sind. Wie üblich rufe ich Sie jetzt auf und da ist mir gemeldet Frau Abgeordnete Mareike Lotte-Wulff von der CDU-CSU-Fraktion. Sind Sie da? Ja, danke sehr. Ist sonst noch jemand in der Leitung, den ich übersehen, überhört habe? Das ist nicht der Fall. Dann, da wir öffentlich tagen, noch der Hinweis zur Sitzung. Die Sitzung wird live übertragen. Sie wird dann im Internet abrufbar sein. Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Personen sind während der Sitzung nicht gestattet. Dann können wir beginnen. Ich weise auf die Tagesordnung und die Ergänzungsmitteilungen hin. Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 1. Das ist das Fachgespräch zum Thema Verschickungskinder. Hierfür ist ein Zeitrahmen von ca. 60 Minuten vorgesehen. Die Tagesordnungspunkte 2 bis 6 sind Votenanforderungen von anderen Ausschüssen. Die Vorlagen sollen ohne Aussprache abgestimmt bzw. zur Kenntnis genommen werden. Zu Top 2 hat der federführende Verteidigungsausschuss sein Votum zurückgezogen. Wir haben uns in den Obleuten darauf geeinigt, den Top entsprechend ebenfalls zu vertagen. Top 5 wird nach Top 1 aufgerufen, Top 6 wird nach Top 5 aufgerufen und Top 7 ist Verschiedenes. Sind Sie mit dem Ablauf der Sitzung so einverstanden? Dann können wir so verfahren. Top 1, ich rufe auf zum Fachgespräch zum Thema Verschickungskinder. Ich begrüße sehr herzlich hier bei uns im Ausschuss Frau Anja Röhl, Vorsitzende des Vereins Aufarbeitung und Erforschung Kinderverschickung e.V., Herrn Professor Dr. Alexander Nützenadel. Er leitet derzeit das Forschungsprojekt Die Geschichte der Kinderkuren und Kindererholungsmaßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1945 und 1989, das von der Deutschen Rentenversicherung, Bund, der Diakonie Deutschland, vom Deutschen Roten Kreuz und vom Deutschen Caritasverband in Auftrag gegeben wurde, Laufzeit 11/2022 bis 10/2024. Und Frau Professor Dr. Ilona Jim und Herrn Uwe Rüttenklau von der Initiative Verschickungskinder e.V. Zu diesem Gespräch wurden eine PowerPoint-Präsentation auf Ausschussdrucksache 2013-103a und Hintergrundinformationen auf den Ausschussdrucksachen 2013-103b bis d an alle Ausschussmitglieder verteilt. Unsere Gäste werden gleich Statements abgeben. Hierzu stehen in je 5 Minuten, also insgesamt 20 Minuten zur Verfügung. Sehr geehrte Frau Röhl, sehr geehrter Herr Professor Dr. Nützenadel, sehr geehrte Frau Professorin Dr. Jim, sehr geehrter Herr Rüttenklau, ich heiße Sie ganz herzlich nochmal willkommen hier bei uns im Ausschuss. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Und Sie haben auch sogleich das Wort und es beginnt Frau Röhl. Bitte sehr. So.
Gewalt in Verschickungsheimen. Worum geht es da? Kassenverschickungen nannten wir in den 60er Jahren, was uns drohte. Keiner von uns stellte sich darunter etwas Gutes vor. Es schwebte über unserer Schulzeit wie eine schreckliche Bedrohung. Die Gesundheitsämter gaben unseren Eltern bei den Schuleingangsuntersuchungen Zettel für den Hausarzt mit. Dieser veranlasste dann die Verschickung. Unseren Eltern wurde das schön geredet. Viele Mütter weinten beim Abschied. Das sollten sie auf keinen Fall, da ihren Kindern der Abschied dann noch schwerer fallen würde. Sie sollten uns kühl und schnell verabschieden. Am besten gar nicht, so war die ärztliche Empfehlung. Unseren Eltern durften uns deshalb nur bis zum Bahnhof bringen. Zusammen mit anderen Kindern wurden wir in irgendwelche Züge verbracht, wo die Tanten, wie sich die Betreuerin nannten, uns als erstes das elterliche Brotpaket fortnahmen und die, die weinten, streng und laut ausschimpften. Wir reisten in Sonderzügen oft die ganze Nacht lang. Es ging in Badeorte am Meer, in Salz und Alpenbäder. Wir blieben 6 Wochen in diesen Häusern. Jede Woche wurden wir einem Arzt vorgeführt, der saß in einem weißen Raum, in dem es komisch roch. Da stand eine Waage, da musste man in Turnhose hinein und der Arzt stocherte einem im Hals herum, hörte einen ab und sprach kein Wort. Das dauerte keine 2 Minuten. Die Tanten, die immer anwesend waren, erschienen uns groß wie Schatten vor dem Licht, hatten harte Gesichter und sahen alle gleich aus. Sie schrien herum und bestraften ohne Grund. Wir zitterten vor ihnen. Wir waren erst 2, 4, meistens 5, 6 Jahre alt, nur manchmal auch schon 10 oder 12. Die Heime hatten mehrere Stockwerke mit vielen Bettenzimmern, oft aber nur einen Waschraum für Mädchen und einen für Jungen, angeschlossen daran die Toiletten. Die Toilettengänge waren reglementiert. Tagsüber mussten die Kinder in Reih und Glied warten, nachts und während des Mittagsschlafs war es verboten, sie aufzusuchen. Es gab Großküche, Esssaal, Schreibraum, Spielräume werden nur selten erinnert. Uns in diesen Häusern zu besuchen, wurde unseren Eltern verboten, und die Briefe, die wir ihnen schreiben wollten, wurden nicht herausgeschickt, bis wir sie so umgeschrieben hatten, dass sie nur noch Lügen enthielten. In der alten Bundesrepublik gab es eine systematische Praxis von Verschickungen gesunder und kranker Kinder aus städtischen Regionen in Heilkurorte. Viele Behörden arbeiteten zusammen, damit das System der Kinderverschickung funktionierte. Bundesgesetze sicherten die Finanzierung. Da die Erwachsenenkuren nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht wieder anliefen, waren die Kinderkuren bis Ende der 70er Jahre für viele Kurorte wichtigste Einnahmequelle. Danach lief das Modell langsam aus. Zum Schluss wurden nur noch etwa 100 Kinderkureinrichtungen von Entsendestellen mit Kindern beliefert. Erst ab Ende 90er Jahre durften Eltern ihre Kinder in die Kur begleiten. Die Bundesregierung listet in ihrem Jugendbericht 1965 839 Kurheime und Heilstätten mit einer jährlichen Bettenkapazität von über 55.000 auf. Das beläuft sich auf fast 400.000 Bettenplätze pro Jahr, da die Betten 7 bis 8 Mal neu belegt wurden. Die Einrichtungen waren durchweg medizinisch-pflegerisch ausgerichtet. Sie enthielten Bettenzimmer für Liegekuren. Das Personal bestand aus Kinderpflegerinnen, Rotkreuzschwestern, Diakonissinnen, Nonnen oder weltlichen Pflegekräften, oft ungelernt. Wenn ein Arztleiter war, durfte sich das Haus Kinderheilstätte nennen. Wenn einer dem Haus konsilarisch angegliedert war, hieß es Kindererholungsheim. Gemeinsam war allen, dass sie 6 Wochen Kuren zur Aufpäppelung anboten, die über die Kranken- und Sozialkassen bezahlt wurden und einer ärztlichen Diagnose bedurften. Auch wirklich kranke Kinder wurden verschickt, sie kamen in dieselben Einrichtungen. Viele der verschickten Kinder haben Gewalt erfahren. Diese Gewalt ist nach betroffenen Zeugnissen selbst in den letztverbliebenen Kinderkurkliniken bis in die 90er Jahre weitergegangen. Wir haben Berichte von weit über 15.000 Zeitzeugen, gestützt durch Praktikantinnenberichte, die diese Gewalt auch gegenüber sehr kleinen Kindern bestätigen. Es gab seelische Gewalt. Durch Anschreien, Beleidigungen, Demütigen, Isolieren, Wegsperren, durch den Entzug von Essen und Trinken, indem Kuscheltiere weggenommen wurden, gesagt wurde, dass man nie wieder nach Hause käme, dreckig sei, die Mutter einen nicht mehr haben wolle, dass man ein Baby sei. Wer sich nicht fügte, wurde ausgeschlossen von Ausflügen, Festen, Vergünstigungen. Man wurde vor allen Kindern beleidigt. Briefe wurden vor den Augen der Kinder zerrissen. Kinder mussten ihre Eltern am Telefon belügen. Pakete wurden konfisziert, der Inhalt weggenommen. Und es gab körperliche Gewalt in vielen Formen. Allen voran das Zwangsessen mit Einflüssen des bereits Erbrochenen und dem Auswaschen des Mundes mit Seife. Es gab Backpfeifen, Schlagen mit Gegenständen ins Gesicht, Kopf und Körper. Es gab brutales Haareschären, an den Haaren ziehen und durch den Raum schleifen. Es gab das Durchführen von Mandel-OPs an allen Kindern, die ankamen. Kinder wurden in Besenschränke, Keller, Dachkammern gesperrt. Sie wurden betäubt, vergewaltigt, an Betten festgebunden. Es gab Sedativa gegen verzweifelte und aufbegehrende Kinder. Es gab furchtbare Strafen fürs Bettenessen. Demütigungen vor der ganzen Gruppe, Gewalt durch andere Kinder, Abduschen mit hartem Gartenschlauch auf Mund, Augen, Geschlechtsteile. Ein Mädchen, das fliehen wollte, wurde 3 Tage im Hof in einem offenen Gitterkäfig gesperrt, den anderen zur Warnung. Andere wurden zum Schein bis an den Rand des Todes gebracht, mit dem Kopf ins Wannenwasser, in die Toilette reingedrückt, in den Keller vor einen offenen Koksofen gezerrt, mit der Drohung, das Kind zu verbrennen. Und was waren die Vergehen, auf die solche Strafen folgten? Allen voran das Schwatzen. Das normale Bedürfnis eines Kindes nach Kontakt, Kommunikation und Freundschaft. Dann wurde Weinen bestraft, eine normale Reaktion von Kleinkindern auf Trennung, Schmerz und Hartherzigkeit. Lachen wurde bestraft, selbst flüstern. Bestraft wurde nicht aufessen können, einnässen, nicht schnell genug sein. Diese Vergehen waren oftmals einfach normale Reaktionen von verängstigten Kindern, denen dort Unmenschliches geschah. Diese Gewalt kam nicht durch zufällige oder ungünstige Umstände in einzelnen Heimen zustande. Es waren keine Ausrutscher und Einzelfälle. Hier war eine Ursachenkombination wirksam, die sich überall in diesen Institutionen entwickelt hatte. Etwas, wodurch seelische und körperliche Grausamkeiten ungeahnter Schwerer erzeugt, befördert und unterhalten wurden. Die Einrichtungen hatten sich offenbar nicht weiterentwickelt. Auch Menschen der damaligen Zeit fanden diesen Umgang mit Kindern nicht zeitgemäß. Die Häuser waren streng abgeschottet. Kein Brief ging raus oder rein. Auch jeder Mitarbeiter wurde unter Druck gesetzt. Kritisches Nachfragen von Eltern und Praktikantinnen wurde abgewiegelt. Beschwerden niedergeschlagen. Es ist unseres Erachtens ein Gebot historischer Verantwortung, sich mit dem Elend der Verschickungskinder als eine besondere Form institutioneller Gewalt zu beschäftigen. Die Sache muss gründlich durchleuchtet, analysiert und untersucht werden. Und dies muss mit Hilfe der Betroffenen geschehen, den letzten noch lebenden Zeitzeugen. Man muss ihren Aussagen glauben, sie ernst nehmen, nicht kleinreden. Danke.
Vielen Dank. Danke sehr. Herr Professor Dr. Nützennagel, bitte sehr.
Ich bin Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Humboldt-Universität und leite ein Forschungsprojekt, das vor 1,5 Jahren in Auftrag gegeben worden ist. Bitte nächste Folie, von der Deutschen Rentenversicherung, der Diakonie Deutschland, dem Deutschen Roten Kreuz und dem Deutschen Caritasverband. Das ist ein Projekt, was noch nicht abgeschlossen ist. Ich kann hier also keine Ergebnisse vorstellen, das wäre nicht seriös, aber ich kann Ihnen sagen, was wir machen und wie wir vorgehen und mit welchen möglichen insgesamt Ergebnissen zu rechnen ist. Es gibt ein Forschungsteam und es gibt auch einen Beirat, an dem auch die Betroffenen beteiligt sind, unter anderem Frau Röhl und Frau Diene. Also der Austausch dieses wissenschaftlichen Projektes mit den Betroffenen ist uns sehr wichtig und er funktioniert meines Erachtens auch sehr gut. Nächste Folie bitte. Ich gebe Ihnen ganz kurz einen Überblick über das, was wir machen. Wir wollen zunächst einmal dieses Phänomen Kinderkurwesen und Kinderheilfürsorge in der Bundesrepublik über diesen langen Zeitraum zwischen 1945 und 1989 insgesamt darstellen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass da sich auch sehr viel verändert hat. Also der historische Wandel dieses Phänomens von der unmittelbaren Nachkriegszeit, als ganz andere Fragen im Vordergrund standen, bis in die 70er, 80er Jahre, ist wahrscheinlich doch sehr bedeutend. Und uns interessiert zunächst einmal das Phänomen sozusagen aus einer allgemeinen Perspektive. Was ist der rechtliche Rahmen, vor allem das Sozial- und Jugendrecht, das Strafrecht, das sich sehr stark verändert hat, was auch das Züchtigungsrecht von Kindern anbetrifft. Die pädiatrischen Konzepte, die hinter diesen Kinderkuren stehen und auch die pädagogischen Leitbilder, die die Heimarbeit häufig geprägt haben und schließlich der westdeutsche Sozialstaat, der sozusagen ein wesentliches Element dieses Kinderkurwesens war, weil er sozusagen diese Kinderkuren maßgeblich mitfinanziert hat. Aber wir wollen nicht nur die Institutionen und die Rahmenbedingungen anschauen, sondern auch die Akteure selbst in den Blick nehmen. Und das sind vor allen Dingen natürlich die Kinder und Jugendlichen, die Betroffenen und die Eltern, die auch eine wichtige Rolle spielten. Das Heimpersonal, sehr schwer an Quellen heranzukommen, weil natürlich viele Personen sagen, entweder gar nicht mehr leben oder vielleicht sich auch nicht mehr so richtig an diese Ereignisse erinnern. Die Aufsichtsbehörden sind ganz wichtig. Es gab eine formale Aufsicht durch die Jugendämter und auch die Gesundheitsämter. Die Bauaufsicht spielte auch eine Rolle. Haben die überhaupt sozusagen ihre Aufsichtsfunktion wahrgenommen? Und schließlich wollen wir auch die Akteure, die beteiligten Institutionen genau untersuchen, nämlich die Rentenversicherung, die das durch Zuschüsse maßgeblich mitfinanziert hat, die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und auch die Krankenkassen, die sehr stark beteiligt waren. Methodisch, bitte nächste Folie, geht es uns darum, die Perspektive der Betroffenen durch Interviews mit Archivstudien, historischen Archivstudien zu verbinden. Sie können sich vorstellen, dass die Akten weit verstreut sind. Viele der fast 2000 Heime, so viel haben wir inzwischen ermittelt, haben gar keine Akten überliefert. Da können Sie gar nichts finden. Sie müssen sich also mühsam auf die Suche begeben in rund 50 Archiven, die wir bisher untersucht haben. Das ist einmal das Bundesarchiv für die Überlieferung der Ministerialbestände, sind die zahlreichen Landesarchive, regionale und kommunale Archive, kirchliche Archive spielen eine wichtige Rolle und auch die Archive der Trägerverbände. Wir versuchen gleichzeitig, dieses Phänomen Kinderkuren auch statistisch zu bewerten. Es gibt hier durchaus gute Statistiken auf Landesebene, aber es ist gar nicht so leicht, diese Zahlen zusammenzutragen und sowohl die Zahl der betroffenen Kinder als auch die Heime und die Institutionen über diesen langen Zeitraum korrekt abzubilden. Wir machen außerdem eine Datenbank mit allen Heimen, also ein Heimverzeichnis, wo ganz genau aufgelistet wird, welche Heime es gab, wie viele Kinder dort waren und auch andere Informationen. Also das ist, glaube ich, ein wichtiges Ergebnis für dieses Projekt. Es geht aber neben diesem Makrobild zugleich darum, an konkreten Fallstudien zu sehen, wie haben denn diese Heime wirklich funktioniert? Ja, wie sah der Alltag in diesen Heimen aus? Wie hat das Zusammenspiel funktioniert? Wurden die Kinder einfach alleine gelassen? Wurde ihnen Gewalt angetan? Was ist da konkret passiert? Wie lange waren sie dort? Wie waren die räumlichen Umstände und vielerlei mehr? Das ist, glaube ich, wichtig. Und dafür brauchen wir natürlich auch Berichte von Betroffenen. Wir übernehmen die Berichte, die auch schon vorliegen in der Datenbank des Nexus-Instituts. Wir machen aber auch leitfadenorientierte Interviews mit Betroffenen, aber auch mit dem Personal aus diesen Heimen. Das sind Oral History Interviews, also die betreffen natürlich einen Zeitraum, der lange zurückliegt. Da muss man sozusagen sehr strukturiert vorgehen, aber sie sind eine wichtige Informationsquelle. Was sind die wichtigsten Fragen? Es geht einmal darum, diesen langen Zeitraum in seinen unterschiedlichen Phasen zu untersuchen. Es geht auch ein bisschen um die Frage der Kontinuitäten. Diese Heime gibt es ja zum Teil schon sehr viel länger, gehen teilweise zurück bis ins späte Kaiserreich. Weimarer Republik gab es eine große Welle von Heimgründungen. Und auch im Nationalsozialismus spielte die Kinderkuren eine wichtige Rolle. Also diese Frage der Kontinuitäten ist aus historischer Perspektive natürlich immer interessant, denn man fing da 1945 nicht von vorne an. Die Aufsichtsstrukturen, darauf hatte ich schon hingewiesen, sind sehr wichtig. Die Finanzierung, die Frage also, welche Institutionen waren an diesen sozialen Maßnahmen beteiligt und welche Interessen hatten vielleicht auch die Heime selbst an bestimmten Finanzierungen und haben dann vielleicht bestimmte Dinge nicht richtig gemacht oder nicht richtig überwacht. Strukturelle Missstände, das Ausmaß und die Form von Fehlverhalten und auch die Gewalterfahrungen sind natürlich ein ganz wichtiger Aspekt dieses Forschungsprojektes. Und wir wollen auch die Rolle der einzelnen Träger und ihre Verantwortlichkeiten untersuchen, also vor allen Dingen die Rentenversicherung und die Diakonie, das Deutsche Rote Kreuz und die Caritas. Hier ganz kurz ein Blick auf eine Karte. Bitte können Sie das nächste Bild machen. Da sehen Sie sozusagen die Verteilung, die räumliche Verteilung der fast 2000 Heime, die wir inzwischen ermittelt haben. Sie sehen einen starken Schwerpunkt in Baden-Württemberg und Bayern, die Rheinschiene hoch über Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Das sind die fünf wichtigsten Bundesländer, in denen 85% dieser Heime untergebracht waren. Natürlich hatte das mit der Nähe zum Beispiel zur Nordsee zu tun oder auch zu den Alpen. Es ist aber auch klar, dass eben diese Bundesländer besonders in der Debatte stehen, auch in der politischen Debatte, die wir in den letzten Jahren ja erlebt haben. Und bitte schauen Sie noch die letzte Folie an und dann bin ich auch schon fertig. Hier sehen Sie die Verteilung der Heime auf bestimmte Träger. Sie sehen also, dass zum Beispiel die Caritas fast 20% der Heime getragen hat. Dahinter kommt die Diakonie, das Deutsche Rote Kreuz mit 4%. Die Deutsche Rentenversicherung hat viel finanziert, aber sie hatten nur ganz wenige Heime selbst in Trägerschaft. Gleichzeitig gibt es aber eine große Zahl von kommunalen und auch privaten Heimen, über die sehr, sehr wenig bekannt ist und die auch sehr schwer wissenschaftlich zu erforschen sind. Also diese Heterogenität der Heimlandschaft und auch der Finanzierungsstrukturen ist etwas, was das Forschungsprojekt schwierig macht, aber vielleicht auch ein wichtiger Aspekt dieser Geschichte ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke sehr. Und Frau Professorin Dr. Jim, bitte.
Danke schön. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Familienausschusses und liebe Gäste. Ich freue mich sehr darüber, bei Ihnen heute in Berlin zu Gast sein zu dürfen. Ich bin die zweite Vorsitzende im Verein Aufarbeitung und Erforschung Verschickungskinder und betreue in dieser Rolle die wissenschaftliche Arbeit unserer Initiative. Beruflich arbeite ich seit 20 Jahren als Professorin für Psychologie an der University of California, Irvine. Diese renommierte Universität liegt im Süden von Kalifornien, wo ich auch lebe, zusammen mit meiner 13-jährigen Tochter. Aufgewachsen bin ich jedoch in Deutschland. Ich komme aus Schwelm in Nordrhein-Westfalen und habe mein Studium der Psychologie sowie meine Doktorarbeit an der Universität Trier abgeschlossen. Mein Interesse an der Thematik ist beruflich, aber es ist auch privat. 1979 bin ich als 8-jähriges Mädchen für 5 Wochen nach St. Peter-Ording verschickt worden, in ein Heim mit dem schönen Namen Haus Seeschloss, das jedoch von einem ehemaligen, sehr hochrangigen Offizier der Waffen-SS geleitet wurde. Es ist daher vielleicht nicht überraschend für Sie zu hören, dass meine Erfahrungen in diesem Heim extrem negativ waren. Es gab wie in vielen anderen Heimen Essenszwang, Briefzensur, Telefon- und Besuchsverbot, stundenlange Gewaltmärsche, stundenlanges Stillliegen am Tag, eiskalte Gruppenduschen und extreme Strafen, wenn die rigiden Regeln nicht eingehalten wurden. Heute jedoch bin ich hier als Wissenschaftlerin und als Expertin, die seit Jahrzehnten Forschung zum Thema Stress und Gesundheit durchgeführt hat. Aus zahlreichen Forschungsarbeiten, meinen eigenen und denen vieler anderer Wissenschaftler, wissen wir, dass Stress psychologische und physiologische Veränderungen zur Folge hat, die auf Dauer zu Krankheiten führen können. Man könnte sich nun fragen, kann es denn tatsächlich sein, dass die Betroffenen auch heute noch Jahrzehnte später unter den Folgen dieser Erfahrung zu leiden haben? Diese Frage hat mich motiviert, meine wissenschaftliche Erfahrung auf die Situation der Verschickungskinder anzuwenden. In meinem Labor laufen zurzeit 2 Studien zu diesem Thema, an denen sowohl ehemalige Verschickungskinder als auch Nichtbetroffene teilgenommen haben, die uns als Vergleichsgruppe dienen. Unsere erste Studie ist eine Online-Befragung an mittlerweile über 400 Menschen. Wir sehen ganz deutlich, dass ehemalige Verschickungskinder sich von Vergleichspersonen unterscheiden. Sie kommen aus Familien mit weniger Bildung und sie haben auch selbst weniger Jahre formelle Schulbildung. Sie sind 3-mal so häufig geschieden und leben doppelt so häufig mit einem Partner zusammen, sind aber nicht verheiratet. Dennoch haben sie genauso wahrscheinlich Kinder und genauso viele Kinder, nämlich in etwa 2. Das Problem war also nicht der Wunsch, eine Familie zu gründen, sondern die Schwierigkeit, enge Partnerbeziehungen erfolgreich zu gestalten. Unsere Daten zeigen weiter, dass Menschen mit Verschickungserfahrung auch heute in ihrem Leben mehr Stress erfahren und dass sie mit diesem Stress weniger gut umgehen können. Sie berichten, dass sie weniger Nähe zu ihren eigenen Eltern empfinden. Sie haben auch mehr körperliche und psychische Krankheitssymptome. Unser eindrucksvollstes Ergebnis bezieht sich auf depressive Symptome, die in der deutschen Gesamtbevölkerung von etwa 10-15% der Menschen berichtet werden. In unserer Verschickungskindergruppe liegt diese Rate nicht bei 10%, nicht bei 15%, sondern bei 55,5%. Meine Datenanalysen zeigen, dass Verschickungserfahrungen depressive Symptome tatsächlich vorhersagen, und zwar nachdem wir den Einfluss von Lebensalter, Geschlecht und den Einfluss von anderen negativen Kindheitserfahrungen statistisch kontrolliert, also herausgerechnet haben. In unserer zweiten gerade angelaufenen Studie, eine Kooperation mit der Universität Erlangen-Nürnberg, haben wir auch biologische Marker erhoben. C-reaktives Protein, ein genereller Entzündungsmarker im Körper, und Cortisol, ein Stresshormon. Unsere ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass insbesondere bei Frauen, die Verschickungserfahrungen erlebt haben, beide Marker erhöht sind. Verschickungserfahrungen haben krank gemacht. Die Betroffenen leiden auch heute noch unter den Folgen, und es sind nicht nur ihre Geschichten, sondern konkrete biologische Stress- und Krankheitsmarker, die sie von Nichtbetroffenen unterscheiden. Meine Forschung wird derzeit aus amerikanischen Geldern finanziert, und ich werde oft gefragt, wie es denn sein kann, dass eine amerikanische Universität sich für die Aufarbeitung dieses Themas interessiert. Das ist eine gute Frage. Wir bemühen uns zurzeit darum, Forschungsgelder von der deutschen Forschungsgemeinschaft zu erhalten, und dieser Weg ist sicher eine Möglichkeit für Professoren. Unsere Initiative benötigt jedoch auch Gelder für kleinere Projekte, zum Beispiel von Studierenden und Promovierenden oder für Projekte von Bürgerforschung. Hier besteht ein konkreter Handlungsbedarf und die Möglichkeit für die Politik, finanzielle Hilfestellung zu leisten. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen.
Vielen Dank. Danke sehr. Unter Rückenklaub, bitte sehr.
Ja. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Familienausschusses und liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich bedanke mich auch für die Einladung natürlich. Ich heiße Uwe Rüttenklau, bin der erste Vorsitzende von dem Bundesverein. Initiative Verschickungskinder e.V. wurde im Jahre 2023 gegründet und bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder schon. Selbst habe ich an der Universität der Bundeswehr in München studiert, bin jetzt Diplom-Ingenieur bei einer internationalen Halbleiterfirma. Zu mir selbst, zu der Verschickung. Ich wurde 1970 aus einer behüteten Drei-Generationen-Familie in Nordhessen nach Borkum in Niedersachsen verschickt. Das war für 6 Wochen, wie schon vorher gehört, im Alter von 6 Jahren. Das Ganze war aber ohne Kontakt, wie auch schon gehört, zu meinen Eltern. Die Ausnahme war der Briefkontakt, aber mit, ich nenne es, abgefangenen Briefen. Das heißt, sie wurden mir nur teilweise vorgelesen und mit vorgedrucktem Text an meine Eltern zurückgesandt. Man muss wissen, ich konnte zu dem Zeitpunkt weder lesen noch schreiben. Und jetzt wohne ich in Bayern, nördlich von München. Mit meinem Bezug zu diesen drei Bundesländern, wie gesagt, Hessen, Niedersachsen und Bayern, denke ich, bin ich ein gutes Beispiel dafür, warum eine bundesweite Aufarbeitung, deswegen sind wir hier, Verschickungskinder, notwendig ist. Ich habe schwierige und belastende Erinnerungen. Um es ganz kurz zu machen, meine Eltern fragten mich nach der Rückkehr aus Borkum, mein Junge, wie war's? Und meine karge Antwort war einfach, ich hätte gedacht, ihr habt mich verkauft. Und das sagt, glaube ich, alles über das Gefühl vor deinem 6-jährigen Kind. Unser Anliegen heute ist, dass wir auf dem positiven Feedback von einem Gespräch am 22. Februar hier mit Vertreter und Vertreterinnen der Koalitionsparteien aufbauen und auch Sie im Familienausschuss für die Verschickungskinder gewinnen. Die Information meiner Vorredner hat ja schon und Vorrednerinnen hat ja schon gezeigt, dass die Aufgabe ehrenamtlich, wie es aktuell läuft, auf Bundesebene nicht zu bewältigen ist, geschweige denn die notwendige Zeit dafür wir aufwenden können und uns zur Verfügung steht, um dieses wichtige Kapitel aus unserer Sicht entsprechend aufzuarbeiten. Was wollen wir? Als wir anfingen, waren wir voller Optimismus, dass die Bundesregierung sich unserem Anliegen zügig annehmen würde. Denn wir brauchen ja nicht viel, trotz der vielen Millionen Betroffener. Nach langem Warten auf Termine und Hin- und Herschieben der Zuständigkeit zwischen Gesundheits- und Familienministerium wurde uns dann am 7. Juli 2022 eröffnet, die Bundesregierung ist nicht zuständig, fühlt sich nicht verantwortlich und wird sich mit dem Thema nicht weiter befassen. Das war die Reaktion in dem Fall der Verwaltung dort, aber sie war eindeutig für uns und ein Schlag ins Gesicht, eine erneute Demütigung für uns, so als ob man uns wieder nicht glaubt, so wie damals als Kinder. Und deshalb sind wir heute auch hier. Und wir sind auch sehr dankbar, dass Sie, die Abgeordneten hier des Deutschen Bundestages und des Familienausschusses, unser Anliegen ernst nehmen, dass Sie bereit sind, uns heute anzuhören und dass Sie bereit sind, sich dieser Verantwortung zu stellen und Schritte zu gehen, damit dieses traurige Kapitel am Ende aufgearbeitet werden kann. Es geht nicht nur um uns, sondern um die Millionen ehemaliger Verschickungskinder. Es geht am Ende auch darum, welchen Umgang unsere Gesellschaft mit Kindern, mit Schutzbedürftigen hat und welche Sorgfalt sie aufwendet, damit sie keinen Schaden nehmen durch Maßnahmen, die auch durch Bundesgesetze finanziert wurden. Wenn Kinder missbraucht werden, dann geht es uns alle an. Unsere Hoffnung ist daher, wie gesagt, sie für unser Anliegen zu gewinnen. Trotz der großen Zahl benötigen wir eigentlich wenig für die Aufarbeitung, um das voranzubringen, weil das meiste wollen wir selbst tun in der Initiative. Deshalb, was benötigen wir dringend? Und jetzt die Einrichtung und natürlich auch Finanzierung dazu einer zentralen Anlaufstelle auf Bundesebene. Es geht uns nicht um Opferentschädigung jedes Einzelnen auf Bundesebene, sondern wie gesagt die Aufarbeitung dieser Geschichte der Verschickungskinder mit uns und unter anderem auch durch uns, Stichwort Bürgerforschung, was schon erwähnt wurde. Diese zentrale Anlaufstelle muss auf Bundesebene arbeiten, denn auf dieser Ebene bekommen die meisten Betroffenen eine erste Hilfe und auch erste Ansprechpartner. Sie hat aus unserer Sicht diverse Aufgaben und benötigt auch Fachpersonal. Ich nenne nur zwei Beispiele, weil wir haben das auch ausgearbeitet. Sie sollte für die Betroffenen Informationen, Vernetzung um psychosoziale Hilfeangebote darstellen. Und sie sollte ein Dokumentationszentrum für die Forschungsergebnisse und Materialien aller Art, natürlich auch digital, schaffen. Eine wesentliche Idee dabei ist, auf dem Erfahrungsschatz der zahlreichen Ehrenamtlichen aufzubauen, möglichst eine Anbindung der zentralen Stelle auf Bundesebene an vorhandene Strukturen, Räumlichkeiten, gegebenenfalls auch Personal des Bundes zu schaffen. Dies verringert die Kosten auf der einen Seite und schafft andererseits die Möglichkeit einer raschen Umsetzung, was für uns wichtig ist. Daher unser Appell an Sie als Mitglieder des Familienausschusses, unser Anliegen zu unterstützen und sich dafür bei der Bundesregierung einzusetzen. Sehr geehrte Abgeordnete und Mitglieder des Familienausschusses, natürlich werden Sie fragen, was kann das kosten? Als letzter Punkt. Eine Hausnummer der Kosten, die wir abgeschätzt haben, liegt im Bereich von ca. 500.000 bis 1 Million Euro im ersten Jahr. Abhängig von diesem Aufbau der zentralen Stelle mit Personal und den Tätigkeiten. Laufende Kosten werden wesentlich geringer sein, wie wir auch ausführen können. Durch eine so überschaubare Summe wäre die Möglichkeit gegeben, mit Verantwortung und Anstand auf das Leid von Millionen Verschickungskindern zu reagieren und gleichzeitig ein Zeichen zu setzen für die Wahrung von Kinderrechten heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf die Diskussion.
Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Erklärungen, Schilderungen, auch Ihre persönlichen Erfahrungen, die Sie bereit sind, hier auch einzubringen. Und ja, wir fahren jetzt fort mit dem Ablauf des Fachgesprächs. Es finden zwei Frage- und Antwortrunden statt. In der ersten Runde hat jede Fraktion 4 Minuten Zeit für ihre Fragen und die Antworten der Gäste. Ich betone auf und die Antworten. In der zweiten Runde hat jede Fraktion 3 Minuten Zeit für ihre Fragen und die Antworten der Gäste. Die beiden Gruppen, wobei jetzt hier nur in Anführungszeichen eine da ist, steht die Hälfte der Zeit zur Verfügung, also 2 und für die erste Runde und 1,5 Minuten für die zweite Runde. Insgesamt werden es wohl so 40 bis 45 Minuten sein. Und es beginnt die erste Frage- und Antwortrunde. Herr Abgeordneter Stefan Schwarze, unser Patientenbeauftragter. Bitte sehr, er hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und vielen Dank an Sie, die hier heute vorgetragen haben und unglaublich viel Arbeit über die Jahre ja auch schon investiert haben und viele andere ehrenamtlich das ja auch getan haben, um diese Geschichte aufzuarbeiten. Frau Rühl, ich habe Ihnen heute zum 3. Mal zugehört. Es ist immer noch genauso bewegend wie beim 1. Mal. Und ich möchte Ihnen dafür danken, wie Sie so bewegende Schicksale so nüchtern hier vortragen können. Und trotzdem bleibt das komplett hängen und man vergisst diese Geschichten nicht wieder. Ich habe ein paar Fragen jetzt. Das ist gar nicht so einfach, nach diesem Vortrag da anzuknüpfen, weil Sie an vielen Punkten auch sehr, sehr konkret waren. Aber ich würde gerne noch mal zumindest eine klare Schätzung hören, von wie vielen betroffenen Kindern Sie in dieser Zeit ausgehen. Mich würde noch mal ganz besonders interessieren, wie Sie jetzt den Anlauf der Menschen, die auf Sie zukommen, bewältigen und Fragen haben. Und Sie haben das eben schon gut geschildert, das an einer vorhandenen Institution anzuknüpfen. Sie haben die finanziellen Bedarfe geschätzt, aber wie schätzen Sie denn so die personellen Bedarfe, die man für so etwas hat? Und wir haben eben gehört, wie die wissenschaftliche Aufarbeitung läuft. Auch da konkret nochmal, was kann sich in Deutschland verbessern? Sie haben es eben angerissen, aber dass die Forschungsgelder auf Dauer nicht von den USA geliefert werden können, dürfte uns allen klar sein.
So, ich danke Ihnen. Ich bitte tatsächlich, im Rahmen der Zeit zu bleiben, weil das pro Fraktion jetzt berechnet wird. Danke Sie. Bitte sehr. Wer möchte antworten? Röhl, bitte sehr, ja?
Entschuldigung. Die erste Antwort vielleicht zu den Dimensionen. Wir haben 2019 und 2020 nur diese Zahl gehabt, 839 Heime 1965 mit 56.900 Betten. Dann haben wir aber eine Zahl gehabt, 1977, die Bundesbahn-Sonderzüge, das waren dann schon im Jahr 390. Das zeigt also, dass von 1965 bis 1976 oder 77 praktisch die gleiche Anzahl, eben 390.000 sozusagen hier in Kuren verschickt wurden. Das sind nicht gleich Kinder, sondern gleich Kuren. Ja, aber es gibt sehr, sehr wenige nur, die mehrfach verschickt wurden. Die meisten Eltern, wir haben einen großen Balken Einmalverschickung unter den Betroffenen. Und jetzt aber, nach den neuesten Forschungen, 4 Jahre später von Herrn Nützenagel, haben wir schon 2000 Heime und nicht 839. Das kann man sich, also wir haben bisher nur Schätzungen. Und aufgrund der Schätzungen von der niedrigsten Zahl haben wir schon ermittelt für 10 Jahre 4 Millionen, aber 30 Jahre ging die Massenverschickung. Also deshalb sage ich immer 8 bis 11 Millionen. Lena Gillhaus nach den neuesten Veröffentlichungen kommt auf 15 Millionen. Das ist eine Riesenzahl. Die können wir nicht anders als so abschätzen. Und das ist, die Forschungen in der HU sind noch nicht abgeschlossen. Danach wird es sicher auch eine Schätzzahl geben. Das zu den Dimensionen. Vielleicht mag jemand anders antworten zu den konkreten Bedarfen.
Ja, mache ich. Die Frage war ja nach den Stellen oder Personal. Ja, da haben wir uns Gedanken drüber gemacht, wenn das jetzt ein Wunschkonzert, Anführungszeichen, wäre, also eine Möglichkeit für den kompletten Ausbau, würden wir von 9 Stellen ausgehen, inklusive, wenn es notwendig wäre, komplett neu wäre, auch um die Geschäftsstelle zu leiten. 1 Stelle, 2 für wissenschaftlich, 2 für psychosozial und 4 für die Bürotätigkeiten, die dann Presse und alle möglichen Arbeiten beinhalten würden.
Gut, die Zeit ist jetzt um. Wir können das natürlich in die nächste Runde mit daneben. Gut, dann kommen wir zur CDU-CSU-Fraktion. Hier fragt Frau Wiesmann, bitte sehr.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Gäste. Ich bin sehr dankbar, dass der Ausschuss heute sich dieses Themas annimmt. Danke Ihnen sehr persönlich auch für Ihre Ausführungen, die ich zum ersten Mal gehört habe, aber sehr eindrucksvoll und bewegend finde. Ich möchte kurz vorab sagen, ich halte es für und meine Fraktion für völlig inakzeptabel, dass solche massenhaften Verstöße gegen den Schutz der Kinder nicht nur nicht verhindert werden konnten, das liegt in der Vergangenheit, aber dass sie auch noch nicht aufgearbeitet wurden und dass es auch bei den Betroffenen, die es ja teilweise noch gibt, offensichtlich auch keine Anerkennung für ihr Leid und vielleicht auch Unterstützung bei der Bewältigung bisher gibt. Wir finden es auch sehr schwierig mit zu vollziehen, dass die Bundesregierung bisher wenig unternommen hat, um zu helfen. Und das wird auch eine meiner Fragen gleich sein. Meine Fragen wie folgt. Zum einen an Frau Röhl. Können Sie uns, Sie hatten eben schon was zu den Schätzungen und Größenordnung dieser Missbräuche gesagt. Können Sie, haben Sie irgendeine noch etwas genauere Vorstellung davon, wie viele von denen, die verschickt worden sind, tatsächlich direkte körperliche und seelische Schäden davongetragen haben? Sie haben ja viel Kontakt auch mit Betroffenen gehabt. Gibt es da eine Schätzgröße? Wäre die erste Frage. Zweite Frage auch an Sie. Welches Ausmaß und welche Bedeutung hatten die Medikamentenversuche, von denen ich gelesen habe? Und die dritte Frage geht an Frau Jim. Sie sind Therapeutin. Also das stimmt nicht. Also Sie sind Wissenschaftler in dem Bereich. Beschäftigen Sie sich auch mit Therapie, Entschuldigung. Gibt es heute noch therapeutische Bedarfe, die man aus diesen Feststellungen ableiten könnte und adressieren müsste mit Menschen, die ja teilweise auch noch da sind? Und letzte Frage an Herrn Nützenagel. Was wünschen Sie sich als Forscher von der Bundesregierung, damit Sie besser vorankommen?
So, an 3 Personen die Fragen.
Gut, ich werde mal beginnen. Wir können ja davon ausgehen, dass diejenigen, die sich auf unseren Portalen melden, sich dorthin wenden, weil unsere Webseite, die das alles sammelt, heißt das vergessene Trauma, dass die in der Regel negative Erinnerungen haben. Dort haben wir bisher einen Fragebogen, der schon 15.000 Mal vollständig ausgefüllt vorliegt. Dort ist eine überwältigende Mehrheit negativ konnotiert. Dann haben wir eine Plattform Zeugnis ablegen, auf der 2600 öffentliche Berichte liegen, auch die überwiegend negativ konnotiert. Dann haben wir noch ein Forum angegliedert unserer Webseite, auch ca. 2000 Leute, da unterhalten die Menschen sich über ihre negativen Erfahrungen. Es gibt ganz, ganz selten welche mit positiven Erfahrungen. Und dann gibt es auch noch Facebook. Und in Facebook gibt es jetzt schon mehrere Gruppen, die sich auch bundesländermäßig oder heimortmäßig zusammengestellt haben. Dazu habe ich vor 2 Jahren eine Change.org-Petition in die Öffentlichkeit gebracht. Und dort sind bisher 46.000 Unterstützer zusammengekommen. Wenn man da die Kommentare anguckt, dann sind es fast alles Betroffene mit negativen Berichten. So kann ich es jetzt nur zusammenfassen. Ja? Natürlich kann man sagen, es waren 10 Millionen vielleicht Kinder insgesamt, die diese 15 Millionen Kuren machten. Aber davon ist das, was wir haben, wenig. Aber wenn wir haben zum Beispiel bei jeder Presse, die wir rausschicken und die es gibt, immer wieder noch mal wieder 1000 neue Leute auf all unseren Foren, die sagen, sie haben davon noch nie was gehört. Und die Berichte sind unmittelbar dann, kommen aus ihnen raus. Also wir haben letztendlich die Betroffenen mit negativen Berichten noch nicht alle erreicht.
Noch kurz beginnen und dann müssen wir wieder was in die zweite Runde legen.
Ganz kurz, also ich bin nicht Therapeutin, ich bin Wissenschaftlerin, aber da besteht ein ganz, ganz großer Bedarf. Von allem, was ich so gehört habe in meiner Arbeit in der Initiative, ist, dass viele Therapeuten über dieses Thema nicht genug wissen. Und da, wenn es eine solche Anlaufstelle gäbe, nach der wir fragen, wären mehr Leute dazu. Würden darüber lernen, dass es so etwas gibt. Und von unserer Seite aus versuchen wir auch, das Thema zu verbreiten und mit Therapeuten zu arbeiten, um das in der Therapie ein typischeres Thema zu machen, das danach mal gefragt wird. Da gibt es ganz, ganz viel Bedarf, ja.
Ganz kurz. Also, Sie wollen wissen, die Größenordnung. Und das ist eine ganz schwierige Frage, weil man Dunkelfeldstudien, die man bräuchte und die man jetzt auch für die Gegenwart durchführt, um solche Kriminalitätsphänomene zu erfassen, für solche weit zurückliegenden Phasen einfach nicht möglich sind. Sie können keine Befragung mehr für 1950 oder 1960 durchführen. Und deswegen müssen wir ungefähr schätzen. Aber wir werden wahrscheinlich keine genauen Zahlen liefern. Muss ich Sie enttäuschen. Der zweite Punkt, was soll die Bundesregierung finanziell machen? Das kann ich der Bundesregierung auch nicht sagen. Es ist aber tatsächlich so, dass das ja hier keine Grundlagenforschung ist, wo die Deutsche Forschungsgemeinschaft jetzt sozusagen Finanzierung beibringen muss, sondern das sind natürlich schon Aufarbeitungsprojekte, die in einem gesellschaftlichen Raum stattfinden. Und ich glaube schon, dass da die betroffenen Institutionen und auch politischen Institutionen in der Verantwortung stehen.
Wir müssen weiterfahren mit zur nächsten Fraktion, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dr. Krumm-Wiede-Steiner, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen natürlich auch für diese eindrückliche Schilderung Ihrer traumatischen Erfahrungen und vor allem repräsentativ für die Erfahrungen von diesen vielen anderen. Ich bin für Nina Stahr in den Bundestag nachgerückt. Ich habe mir von dem parlamentarischen Frühstück berichten lassen. Und es ist wirklich beeindruckend, was Sie seit 2019 auf die Beine stellen und wie Sie damit umgehen, dass Sie da die Büchse der Pandora im Prinzip geöffnet haben. Für uns als Grüne ist klar, das Thema gehört in die Öffentlichkeit und das Leid der Opfer muss in der Breite anerkannt werden. Es ist gut, dass der Familienausschuss den ersten Schritt macht und den Raum für diesen wichtigen Austausch öffnet. In einem nächsten Schritt erwarten wir, dass die Länder und besonders das Gesundheitsministerium diesen Gesprächsfaden aufnehmen aufgrund der ihnen zufallenden Zuständigkeit. Ich persönlich bin mit Ihrem Thema in Berührung gekommen, weil ich bis vor 2 Wochen noch einen Leistungskurs unterrichtet habe, wir unter der Drachenwand gelesen haben und es da eben auch um ein Kinderlandverschickungsheim geht, woraufhin eine Schülerin gesagt hat, ich möchte dazu ein Referat machen. Die hat sich dann dieses Buch genommen. Es war still nach diesem Referat und es sind Leute rausgegangen. Die haben geweint, sie waren so berührt von diesem Thema. Also es wird gesehen und es tut sich, glaube ich, was. Also ihr Anliegen trägt Früchte. Können Sie, Frau Röhl, näher erklären, welche Aufgaben Sie bei der von Ihnen geforderten zentralen Anlaufstelle sehen? Und ich möchte Ihnen gerne die Möglichkeit auch geben, das, was Sie gerade eben noch sagen wollten, eventuell zu ergänzen.
So, bitte sehr.
Die Stelle hat, diese zentrale Anlaufstelle müsste auf 2 Ebenen arbeiten. Wir haben eine unglaubliche Möglichkeit der Forschungsergänzung durch die Betroffenen. Und diese Betroffenen müssen dazu aber in Gruppen sich finden können, in Heimortgruppen organisieren, so wie das jetzt schon bei uns ehrenamtlich läuft. Das ist eine Wahnsinnsvernetzungsarbeit, die nötig ist. Und in vielen diesen Gruppen, das ist das größte Bedürfnis der Menschen, Menschen aus ihrem Heim zu treffen, mit den Menschen aus ihrem Heim die Erinnerungen zusammenzufügen, die jeder nur als Puzzlesteine hat und daraus dann, das ist ein wertvoller Fundus für Forschung. Hier müsste also die Bürgerforschung in Gang gebracht werden, damit dann nachfolgend auch die andere universitäre Forschung einen Gewinn davon bekommt. Weil nur aus Akten der Archive kann man nicht dieses Phänomen analysieren. Es ist also nötig, dass wir Historiker brauchen, die sozusagen den Vernetzungsgruppen, die sich ehrenamtlich bilden, helfen. Dann ist es notwendig, dass wir Sozialarbeiter stellen, also psychosoziale Hilfsangebote, die Selbsthilfegruppen leiten, die hier Therapien vermitteln. Wir haben jetzt bei uns auf der Webseite eine ehrenamtlich arbeitende Psychotherapeutin, die enorm viel zu tun hat, weil sie das alles auffangen muss. Und da brauchen wir auch in der Geschäftsstelle sozusagen in diese Richtung Stellen. Ja. Und was ich noch sagen wollte, es ging um die medizinischen Versuche noch vorhin. Da hatte ich noch nicht geantwortet. Also es gibt der Hauptprotagonist in einem der historischen Bücher, das ist der Dr. Hans Kleinschmidt, war der Leiter der Kinderheilstätte in Bad Dürrheim. Von dem, und das haben auch Betroffene aufgedeckt, die haben das gefunden, von dem gibt es eine 10-seitige Bibliografie, also seine, in jeder Zeile ist ein medizinischer Versuch geschildert, den er für eine Pharmafirma mit diesen betroffenen Kindern durchgeführt hat. Da geht es um Medikamente wie Antimimetika, das sind Brechmittel, oder Antitussiva, das sind Antihustenmittel. Beide Mittel enthalten Sedativa. Das ist sozusagen der praktische Nebeneffekt für die Einrichtung. Die Kinder werden ruhig gestellt. Und hier sind Dosierungsforschungen durchgeführt worden, die Geld gebracht haben, pro Zeile in diesem 10-seitigen Pamphlet praktisch vielleicht 1000 Euro, D-Mark wissen wir nicht genau. Das ist eine einzige Quelle, die wir, normalerweise, wenn man eine Quelle findet, gibt es nicht nur eine Quelle. Und dazu wird Sylvia Wagner, Dr. Sylvia Wagner in NRW, hat dazu schon eine Studie begonnen, nur auf der Ebene NRW. Sie wird auch geflutet von Menschen, die eben auch schwere Medikamente einnehmen mussten und sich daran noch erinnern.
Okay, danke sehr. Wir gehen weiter zur AfD-Fraktion. Herr Reichert, bitte.
Ja, zunächst mal vielen Dank für Ihre Eingangsstatements. Ich habe folgende Frage. Also ich war selber bei so einer Verschickung. Ich muss sagen, mir hat es da auch nicht gefallen. Ich fand es da doof, aber ich kann von solchen extremen Dingen hier nicht berichten. Dennoch muss sowas natürlich aufgearbeitet werden, gerade solche Medikamenten, Experimente etc. Für mich ist daher, ich bin damals über irgendeinen gewerkschaftlichen Träger dahin gefahren, weil ich, ja, ich sollte irgendwie zunehmen. Das war da die Diagnose. Und für mich ist da die Frage, gibt es Häufungen hinsichtlich der missbräuchlichen Erfahrung dieser Kuren auf bestimmte Träger bezogen, also was weiß ich, zum Beispiel die Diakonie oder irgendein anderer Träger, wo es mehr oder weniger Fälle gab. Das wäre sicherlich auch für die Aufarbeitung aus meiner Sicht interessant. Und dann nochmal, der Herr Rüdeklau hat es schon gesagt, aber ich würde die Frage doch nochmal stellen wollen. Wie erleben Sie da die Aufarbeitungsbemühungen durch die Bundesregierung? Warum sind Sie der Meinung, oder warum, sage ich mal, was meinen Sie, warum ist hier der Aufklärungswille so gering? Also gibt es da vielleicht auch strukturelle Zusammenhänge dahingehend, dass man vielleicht an bestimmten Stellen noch irgendwelche Leute schützen muss oder der ein oder andere aus diesen Heimen ist ja vielleicht noch da?
Ich fange mal an. Die Häufung von schlimmen Erlebnissen nach Trägern können wir bisher nicht feststellen. Wir haben eine bunte Trägermischung und auch viele schlimme Berichte. Wir haben allerdings Träger, die sich besonders um Aufarbeitung kümmern und solche, die es weniger schnell jetzt tun und weniger intensiv. Und da ist natürlich schon die Erfahrung zu sehen, dass bei denen, die es sehr intensiv tun, die Diakonie hat zum Beispiel Niedersachsen damit angefangen, nachdem 3 Todesfälle in einem ihrer Heime vorgekommen waren. Die hat das dann natürlich schwer, weil dann natürlich immer mehr schlimme Erlebnisse vorkommen. Und wir beruhigen dann die Träger immer. Wir sind mit denen in einem regen Austausch. Wir haben vom AIKV auch eine Art runden Tisch mit den Trägern sozusagen schon ehrenamtlich gegründet, ins Leben gerufen. Wir trösten sie immer und sagen, es war überall so. Das entspricht wirklich allen Erfahrungen. Dann, ob das die Bundesregierung hier jemanden schützen will, das glaube ich überhaupt nicht. Das halte ich für eine Verschwörungstheorie. Die Täter der 60er, 70er Jahre sind längst tot. Von den späteren Verschickungen gibt es natürlich noch Betroffene, aber die, also vielleicht welche, die man finden könnte, die sowas getan haben. Aber da, das hat ja mit der Bundesregierung nichts zu tun. Also da sind wir ja dabei, sozusagen das einzeln aufzuarbeiten. Ich glaube, dass es hier vor allen Dingen darum geht, dass der Irrtum besteht, dass es ein reines Länderproblem sei. Und das hat ja eben schon Herr Rüdenklau aufgeklärt, wie sehr das vernetzt und miteinander verbunden ist. Und wir können das nicht als reines Länderprojekt abschieben. Es muss bundesweit geregelt werden.
Da ich direkt angesprochen wurde, noch ganz kurz, kann ich bestätigen, was Sie, Frau Röhl, schon gesagt hat. Wir wissen es nicht, aber wir glauben, dass ein Thema natürlich ist diese Opferentschädigung, dass da der Hintergrund ist, dass man erwartet, jeden Einzelnen zu entschädigen. Das ist aber, wie ich ausgeführt habe, nicht unser Anliegen. Es geht um die Aufarbeitung und das ist übersichtlich. Es ist halt momentan noch nicht klar zugewiesen, wer zuständig ist, wobei nach den letzten Ausführungen habe ich verstanden, eher der Gesundheitsausschuss. Danke schön.
Danke sehr. Wir gehen weiter zur FDP-Fraktion, Frau Adler und Herr Seestern-Pauli. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Gäste, ich möchte mich zuvor das erstmal für Ihr Engagement und auch Ihren Vortrag heute bedanken und auch die Möglichkeit für einen Austausch, der jetzt ja schon ein paar Wochen zurückliegt, als auch heute. Und ich möchte damit beginnen, was ich auch schon in der letzten Austauschrunde gesagt habe. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, es fällt mir ziemlich schwer, dem zuzuhören. Und ich kann dementsprechend auch nur erahnen, wie sich die Kinder, von denen wir hier hören, in den damaligen Situationen gefühlt haben müssen. Ich habe das auch sehr genau im Ohr behalten, Herr Rüdenklau, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben Ihren Eltern berichtet, dass Sie sich als verkauft gefühlt haben. Und ich glaube, das ist eine Aussage, die kann man gar nicht weiter einordnen. Die steht aus sich selbst heraus. Und deswegen bedanke ich mich dafür, dass Sie auch die Kraft aufbringen, heute hier zu berichten und auch Ihr Engagement insgesamt voranzutreiben. Ich habe auch nach dem Gespräch, was wir vor einiger Zeit geführt haben, auch mit vielen anderen Eltern gesprochen, die natürlich sehr fassungslos sich das angehört haben. Und im Endeffekt kam auch bei vielen die Frage auf, was eigentlich für existierende Machtstrukturen da gewesen sein müssen, dass so etwas möglich war. Und zum anderen auch, dass anscheinend von Aufsichtsbehörden sehr aktiv weggeschaut worden sein muss, wenn es ein solches Massenphänomen gewesen ist. Und deswegen glaube ich auch, und da sind wir uns, glaube ich, hier im Raum auch alle einig, wie dringend notwendig es ist, dass man dieses Anliegen oder diesen Sachverhalt weiter aufarbeitet. Vor dem Hintergrund habe ich jetzt einige Fragen, nämlich zum einen, was auch schon angesprochen wurde von Herrn Professor Nützennadel. Sie gesagt haben, es ist auch Form dessen, wie die Aufsichtsbehörden gearbeitet haben. Können Sie das vielleicht noch mal beleuchten, was für Erkenntnisse da sind? Also das scheint ja zumindest sehr breitflächig ein Totalversagen gewesen zu sein. Zum Zweiten, Herr Rüdenklau, Sie haben angesprochen, dass es ja eine Rückmeldung seitens der Regierung gab. Gibt es zurzeit noch in irgendeiner Form einen Austausch oder war das erstmal abschließend, was da gewesen ist? Zum Dritten, was mich interessieren würde, auch im Zusammenhang mit der Forschung, gibt es den Aspekt, dass auch die Perspektive von Eltern der damals betroffenen Kindern mit einbezogen wird, die ich mir selber als Vater sofort gestellt habe. Und abschließend möchte ich noch zum Ausdruck bringen, ich weiß, dass es immer schwierig ist, zu sagen, wer ist jetzt für irgendwas zuständig. Aber ich glaube, auch hier im Raum sind wir uns alle einig, dass es nicht richtig sein kann, wenn wir uns in irgendeinem Zuständigkeitsgeplänkel wiederfinden. Und von daher möchte ich auch im Namen der FDP-Fraktion sagen, dass wir Ihr Anliegen sehr unterstützen. Vielen Dank.
Danke sehr. Wer beginnt jetzt angefragt? Wir nützen Nadel, glaube ich.
Ganz kurz zu den Aufsichtsrührungen. Das ist eine wahnsinnig wichtige Frage. Also mein Eindruck ist, dass in den ersten 20, 25 Jahren die Aufsicht sehr gering war und viele dieser Heime auch irgendwo in fernliegenden Orten, es waren oft kleine Heime, überhaupt nicht überwacht wurden. Ja, erst wenn wirklich was passiert ist, wenn es Skandale kamen, die in die Öffentlichkeit, dann haben die Aufsichtsbehörden eingewirkt. Das hat sich aber dann in den 70er Jahren verändert. Vor allen Dingen die Jugendämter sind dann aktiver geworden und die haben eigentlich einen Großteil dieser Heimaufsicht dann auch aktiv in die Hand genommen. Aber das war sozusagen eine solche Vielfalt von einzelnen Institutionen, die vor sich hin gewirkt haben, die sozusagen auch von der Finanzierung abhängig waren und die vielleicht auch nicht so ein großes Interesse hatten, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dass so in diesem Dunkelfeld auch sehr viel passiert ist. Aber das ist natürlich ein Versagen der Aufsichtsstrukturen gewesen.
Herr Rüdenklau, noch kurz dazu.
Mach's sehr, sehr schnell wegen der Zeit. Die simple Antwort ist nein. Es gab es nicht. Wir hatten natürlich Gespräche auch. Und das eine war ja das Fachgespräch, wo ja Sie sozusagen beteiligt waren, aber direkt mit der Bundesregierung gab es nach dem 7. Juli 2022 keinerlei Kontakt mehr in der Form, um das aufzuarbeiten. Also wir wären natürlich dankbar, wenn das passieren würde. Das ist ja unser Wunsch. Danke.
Danke sehr. Wir müssen weiter zur Gruppe Die Linke. Frau Reichenick, bitte sehr.
Ja, vielen Dank auch von mir für die Darstellung und für Ihren unermüdlichen Kampf. Ich muss sagen, auch mich nimmt es sehr mit und es mag jetzt vielleicht auch ein bisschen naiv klingen, was ich gleich fragen werde, aber ich komme selber aus der Jugendhilfe und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie über Jahrzehnte mit Kindern und Jugendlichen so umgegangen wurde. Also dieses System, was dahinter steckt, mir drängt sich die Frage auf, also wer hat davon profitiert? War das eine finanzielle Frage? Sie haben vorhin die Kurorte benannt. Also was steckt dahinter, dass das überhaupt so laufen konnte? Andere Fragen wurden ja gerade schon gestellt bezüglich der Aufsichtspflicht etc. Und mich würde auch noch mal interessieren, wie das vor allem gegenüber der Eltern gerechtfertigt wurde. Also da wurde ja viel verschleiert und gelogen. Also wie wurden die dazu bewogen, die Kinder da auch hinzuschicken? Gibt es da auch noch mal eine konkrete Fokussierung? Und vielleicht, wenn wir das jetzt noch schaffen, ich sehe gerade meine Zeit nicht, Sie forschen ja bis 89, ist dann davon auszugehen, dass es da dann sozusagen so einen Cut gab? Oder gibt es danach auch ähnliche Entwicklungen, die Sie ebenfalls betrachten? Oder liegt es jetzt erstmal nicht in Ihrem Fokus? Und wie gesagt, nochmal vielen Dank.
Vier Minuten. So, nur zur Erinnerung, die Zeit war jetzt halb so lang, die wir noch haben. Okay, ja, bitte zur
Frage. Ich antworte schnell. Ganz kurz noch zu den Eltern. Wir haben die Eltern, die noch leben, die brechen zusammen, die sagen plötzlich, dass es ganz schrecklich war. Die haben die Kinder damals in verstörtem Zustand zurückbekommen. Die leiden jetzt unter schweren Schuldgefühlen. Und zu der Propaganda, wie man das den Eltern schmackhaft gemacht hat, da habe ich schon 2019 einen Film durch Report Mainz zugespielt bekommen, den es damals überall zu sehen gab, in Vorschauen vom Kino, wo Spielgeräte gezeigt wurden und wo diese Reisen unglaublich angepriesen wurden. Und es wurde aber auch von Ärzteseite Druck ausgeübt. Ich habe mit einer Mutter ein Interview geführt. Sie hat gesagt, sie hat sich gewehrt. Sie wollte ihren Kind nicht geben. Er war ja doch noch so klein. Da hat der Arzt gesagt, wenn sie das nicht macht, dann würde er für das Leben dieses Kindes nicht garantieren können. Es sind natürlich nur Einzelbeispiele, aber sowas in der Art häuft sich. Die Finanzierung. Wir haben auf jeden Fall ermittelt, dass die Bäderärzte nach der normalen Kassenordnung im Nebenerwerb unglaubliche Summen aufbauen konnten. Denn sie haben pro Kind für die Untersuchung in dem Heim und die Nachuntersuchung ungefähr 70, das ist eine Zahl von 1987, ungefähr 70 D-Mark erhalten. Aber diese Untersuchungen liefen ja nicht stundenlang, sondern da wurden ja die ganzen Kinder eines Heimes, 80 zum Beispiel, die meisten Heime waren groß, oder 100, die wurden an einem Nachmittag durchgeschleust, die standen im Spalier und da dauerte jede Untersuchung 2 Minuten. Dann konnte man natürlich enorm viel. Ein Arzt konnte also, wenn er ein Heim nebenberuflich am Mittwochnachmittag betreut, konnte er 250.000 D-Mark im Jahr erwirtschaften dadurch.
Okay, danke sehr. BSW hat verzichtet, so habe ich das verstanden. Wir kommen zur zweiten Runde jetzt. Es beginnt die Fraktion der SPD-Fraktion. Herr Schwarze noch mal und mit dem vorherigen, glaube ich, noch mal aufzugreifen. Bitte sehr.
Ja, ich begleite dieses Thema ja schon auch seit der letzten Wahlperiode. Ich muss sagen, da habe ich auch schon diverse Ministerien angeschrieben und wir erleben immer einen gleichen Reflex und der erinnert mich an die Geschichte, die es in der Kinder- und Jugendhilfe gab, die wir über Petitionen ausgearbeitet haben. Die erinnert mich an die Geschichte, die wir in Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Behindertenhilfe hatten und die wir über Jahre aufgearbeitet haben. Und das schließt hier nahtlos an diese Erfahrungen an. Und es zieht auch, hat auch jedes Mal der Reflex in den Ministerien gezogen über die Jahre, wir sind erstmal nicht zuständig. Das habe ich genauso in der letzten Wahlperiode auch schon erlebt. Und am Ende hat immer das Parlament die Sache an sich gezogen und dafür gesorgt, dass es hier eine Zuständigkeit auf der Bundesebene gab. Und den Hinweis darf ich vielleicht auch gleich mal an alle Häuser mitgeben. Ich glaube nicht, dass sich der Bundestag diesem Heranziehen dieses Themas jetzt noch verweigern kann. Gerade nachdem wir hier heute im Familienausschuss diesen Aufschlag gemacht haben. Was ich jetzt noch mal ganz wichtig finde, ist, und das habe ich ja eben schon anklingen lassen, was müssen wir in dem wissenschaftlichen Bereich alles noch tun, um die Aufarbeitung da zu stärken. Vieles ist gekommen, aber vielleicht bringen Sie noch mal die Kernforderung auf den Punkt.
Bitte. Vielleicht könnte ich dazu was sagen. Ich denke, dass es wirklich wichtig ist, dieses Thema weiter zu beforschen, weil die gesundheitlichen Schäden, die wir sehen und auch diese sozialen Folgen in der Familie, die sind transgenerational. Wenn man Eltern hat, die depressiv sind, dann belastet das die Kinder. Das ist nicht ein Problem, das in 20 Jahren, 30 Jahren nicht mehr existiert, weil wir nicht mehr da sind. Wir alle von uns, wir geben das irgendwie auf eine Art an unsere Kinder weiter und die an ihre Kinder weiter. So ist das einfach. Was ich mir wünschen würde, und ich habe da jetzt auch keine Zahl, die ich aus dem Hut ziehen könnte, aber ich denke, als Wissenschaftler haben wir Möglichkeiten, Gelder zu bekommen, um solche Arbeiten zu machen, wie ich die heute vorgestellt habe. Das ist aber nur die erste Studie, die in dem psychologischen Bereich überhaupt gemacht worden ist. Ich denke, wenn wir kleinere Summen hätten, die wir Betroffenen geben können, die mal in ein Heim fahren wollen und herausfinden wollen, was ist da passiert, und zu einer Dokumentation ihrer Erfahrungen dann in so ein Archiv beitragen zu können, das wäre, sind kleinere Summen. Ich weiß nicht, was das pro Person wäre, aber das wäre klein. Wenn ich Projekte an Doktoranden in Deutschland oder wo immer das auch jemand machen würde, weitergeben könnte und sagen könnte, hier sind, weiß ich nicht, hier ist ein bisschen Geld, untersucht doch mal, wie das die Eltern betroffen hat. Mit solchen Sachen kann man so vorläufige Daten erheben, die dann wirklich helfen, wenn man an die großen Forschungsinitiativen, die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder auch das NIH geht, um da zu argumentieren, wir brauchen jetzt richtig viel Geld, wir brauchen jetzt so eine Studie, wie ich die jetzt vorgestellt habe. Wir haben die aus einem kleinen Geldertopf gemacht an unserer Universität. Aber was wir fragen wollen von dem NIH und der Deutschen Forschungsgesellschaft sind deutlich höhere Summen. Da geht es dann um 100.000 oder 1 Million Euro, Dollar, um solche Studien wirklich gut zu machen und kontrolliert zu machen, dass es auch wirklich repräsentativ für die Bevölkerung ist und nicht nur die Leute, die sich dazu melden.
Danke sehr. Es folgt die CDU-CSU-Fraktion. Frau Wiesmann nochmal.
Ja, herzlichen Dank für Ihre Fragen. Ich möchte auch an der Stelle noch mal sagen, ich freue mich über die Einigkeit in der Betroffenheit hier in der Runde oder fast sehr weitgehende Einigkeit. Aber es ist auch schon so, dass es auch Beispiele gab für Dinge, wo eine Aufarbeitung schon gemacht worden ist oder begonnen worden ist und auch sehr stark unterstützt worden ist, auch von einer Bundesregierung, nämlich von der letzten. Und ich will nur mal das Beispiel Heimunterbringungskinder nennen. Es liegt etwas anders, aber es hat übrigens vielleicht auch Berührungspunkte. Deshalb würde meine Frage auch noch mal sein, vernetzen Sie sich mit denen auch schon, um vielleicht auch, es ist doch ein bisschen ähnlich gelagert, es kommt aus derselben Zeit und vielleicht auch mit demselben Zeitgeist. Und deshalb könnten Sie da vielleicht auch von profitieren. Und dann will ich an der Stelle auch noch mal sagen, wir danken Ihnen wirklich sehr, dass Sie gekommen sind. Wir haben Sie nämlich auch eingeladen. Ich habe das vorhin ein bisschen weniger deutlich gesagt. Aber es ist uns wirklich ein sehr, sehr großes Anliegen, dass dieses Thema wie auch das andere damals behandelt wird und aufgearbeitet wird. Ohne Aufarbeitung gibt es auch kein Vergeben und keine Zukunft, glaube ich.
Danke sehr. Ich antworte kurz mal darauf. Wir haben gleich als erstes mit Forschern der Heimerziehung Kontakt aufgenommen. Ich habe mit Manfred Kappeler, einem Professor für Heimerziehung, schon bevor die ganze Initiative gegründet war, den ersten Kontakt. Mir war von Anfang an wichtig, hier eine Zusammenarbeit oder Zusammenhänge zu sehen. Aber mit zunehmender Beschäftigung mit diesem Thema ist mir deutlich vor allen Dingen geworden, welche Unterschiede es gibt. Denn wir haben hier den großen Unterschied. Wir sind auf der Gesundheitsschiene gefahren. Es waren Diagnosen von Ärzten Voraussetzung. Die Gesundheitsämter haben die Entsendestellen und die Entsendelisten zusammengestellt. Das Personal war nicht, das waren keine Erzieher. Das Personal bestand aus Pflegekräften und Ungelernten. Und Ärztliche waren oft die Leiter. Und wir haben noch einen Punkt mit der Aufsichtspflicht zum Beispiel. Da gibt es noch einen interessanten Trick, auf den wir gestoßen sind. Viele der Heime fanden die Jugendamtsüberprüfungen lästig, von denen Herr Nützenagel spricht, die er dann gefunden habe. Die habe ich auch in Akten gefunden. Die fanden das lästig und haben deshalb immer angestrebt, möglichst bald eine Kinderheilanstalt zu werden, eine gesundheitliche Ebene zu finden, als Krankenhaus anerkannt zu werden. Und wir haben zum Beispiel in Wiek auf Höhr schon Akten gefunden, wo von einem Rechtsanwalt von 3 Heimen an den Bürgermeister herangetragen wurde, 10.000 D-Mark würde er kriegen können dafür, dass er diese Heime als Kinderheilstätten zulässt. Und der Bürgermeister hatte offenbar Moral genug im Körper. Er hat sich auf jeden Fall geweigert und hat gesagt, Sie mit Ihren 7 Krankenbetten, die das Jahr über noch nicht mal gefüllt sind, Sie wollen ein Krankenhaus sein. Also muss es einen Vorteil gegeben haben bezüglich der Aufsichtspflicht. Das habe ich auch eindeutig in einem wissenschaftlichen Aufsatz für das Adolfinenheim schon belegt. Die Heime hatten praktisch gar keine Aufsicht mehr, sobald sie als Krankenhäuser galten.
Darf ich noch ganz kurz?
Deswegen muss es auch zum Gesundheitsministerium auch hin.
Noch ganz kurz, Herr Rüttenklau.
Ganz kurz, sehr kurz, um die Brücke zu schlagen. Ich hatte ja gesprochen von der Anbindung an vorhandene Strukturen. Also in Bayern gibt es zum Beispiel das Projekt, wo ich auch mitgearbeitet habe, vom Landesamt der Familie, wo Heimkinder und Verschickungskinder eine Anlaufstelle eingerichtet wurde. Deswegen wäre, wenn es da eine Anbindungsmöglichkeit gibt, um das einfacher zu machen, sollte man darüber sprechen. Danke.
Eine Sache noch, nur eine Sache. Das darf aber nicht den Heimkinder untergeordnet sein. Die Verschickungsproblematik ist wirklich, das möchte ich noch mal appellieren, eine ganz, ganz andere. Und sie ist daneben, liegt sie sozusagen, wenn sie untergeordnet wird, dem Heimschicksal. Das sind die Antworten, die wir auch von der Bundesregierung bekommen haben. Ja, da gab es ja schon und deswegen ist das ja nur ein Teilbereich. Das stimmt nicht. Hier muss die Gesundheit mit ins Boot, das Gesundheitsministerium, die Kranken, die Pädiater müssen sich damit beschäftigen, die Lungenfachärzte, die Balneologie, das sind alles medizinische Fachrichtung.
Danke sehr. Wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Dr. Krumm-Wiede-Steiner, bitte.
Ich habe noch 2 kurze Fragen. Herr Professor Dr. Nützenagel, können Sie beschreiben, welche Funktion die Bürgerforschung für die Betroffenen erfüllen soll? Ach, Entschuldigung, zu den falschen Antworten.
Für die Betroffenen, ja, ich glaube, es ist immer gut, wenn man sozusagen historische Aufarbeitungen auch aus der Perspektive der Betroffenen durchführt. Und das ist wichtig, glaube ich, für die Transparenz auch der Forschung und die Aufarbeitung dieses gesamten Phänomens. Insofern, ich bin beeindruckt, was es da für Initiativen gibt. Und wir schauen uns diese Ergebnisse auch an. Wir arbeiten anders sozusagen, weil wir geschichtswissenschaftlich vor allen Dingen auf andere Dokumente und andere Überlieferungen gucken. Aber das heißt nicht, dass es da auch starke Überschneidungen gibt und auch einen guten wechselseitigen Austausch. Insofern, ich suche den Kontakt immer und wir haben auch davon profitiert.
Vielen Dank. Frau Professor Dr. Jim, welche gesundheitlichen Nachwirkungen der Verschickungen lassen sich bis heute bei den Betroffenen basierend auf aktueller Forschung nachweisen? Sie haben das gerade eben schon ein bisschen skizziert, aber vielleicht wäre dann ja auch noch mal der Ansatz günstig zu sagen, okay, wenn wir das auch in Deutschland durchführen würden, die Forschung, was erhofft man sich davon?
Also diese beiden Studien, die ich vorgestellt habe, die laufen beide noch. Das sind erste Ergebnisse, die ich mit Ihnen geteilt habe. Wir sehen, in der zweiten Studie haben wir gesundheitliche Fragen deutlich detaillierter erfragt, weil wir halt in der ersten Studie sowas gefunden haben. Wir sehen Generell höhere körperliche Symptome, also so vage Symptome wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder Schwindel, solche wird mehr berichtet in diesen Gruppen. In unserer zweiten Studie, da fragen wir auch nach konkreten Krankheitsbildern, aber da würde ich jetzt das Gefühl haben, ich lehne mich ein bisschen zu weit raus, um dazu was zu sagen. Also da ich meine, ja, ich glaube nicht, dass ich das hier sagen kann, aber es sieht so aus, als ob sich dort auch Unterschiede aufzeigen würden. Aber das sind wirklich vorläufige Themen. Da komme ich gerne in einem Jahr nochmal wieder und sage Ihnen genau, was wir gefunden haben. Aber das ist ganz breit und das liegt daran, dass Stress eben oder Trauma etwas ist, was sich auf den ganzen Körper auswirkt. Also Stress hat Reaktionen und Veränderungen in allen Zellen im Körper. Und je nachdem, wo man da selber vulnerabel ist, wo man, der eine, der hat halt, bekommt Herzprobleme, der andere bekommt neurologische Probleme. Das kann sich ganz unterschiedlich niederschlagen. Und deshalb ist das auch zu erwarten eigentlich, dass in verschiedene Krankheitsbilder erhöhte Vorliegen ist in dieser Gruppe.
Okay, verzeiht. Danke sehr. Dann geht es weiter mit der Fraktion der AfD. Herr Reichert, bitte.
Ich übernehme mal kurz, weil mich das doch sehr an ein Erlebnis aus meiner Kindheit erinnert. Ich war nämlich auch in St. Peter-Ording, wurde mit 10 Jahren dorthin geschickt und habe genau diese Erfahrung gemacht. Ja, also die Post wurde kontrolliert, Heimweh wurde bestraft. Man hat dann nicht an Ausflügen teilnehmen können. Und das ging auch bis zur Gewalt. Bei Gewalt war dann bei mir Schluss. Ich habe dann nach 10 Tagen die Öffentlichkeit gesucht und habe so einen Zirkus gemacht, dass ich nach Hause geschickt wurde. Aber auch das unter erheblichem Druck. Also mir als Kind wurde damals eingeredet, deine armen Eltern müssen jetzt die Kosten für die restlichen Aufenthalt übernehmen. Ja, meine Eltern haben das dann letztlich gerne gemacht, aber das wäre nicht jedem möglich gewesen. Ja, gibt es solche Berichte öfter, dass die Familien und auch für den Kindern wurde ein schlechtes Gewissen gemacht, dann ganz gezielt unter Druck gesetzt wurden. Und was ich auch sehr schlimm fand, da waren auch Kinder dauerhaft untergebracht. Das heißt, Waisen, ein kleiner Junge, der ist mir noch lebhaft in Erinnerung, dessen Eltern waren kurz vorher bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, der war da praktisch dauerhaft mit ständig wechselnden Erziehern, mit ständig wechselnden anderen Kindern untergebracht. Gibt es auch solche Erfahrungen häufiger? Danke.
Danke sehr. Ja, also, magst du zuerst?
Okay. Wir haben Entschuldigung, jetzt.
Okay. solche Berichte gibt es auch. Und ich habe das auch selber in Erinnerung. Das ist eine dieser Erinnerungen, die mir so eingebrannt ist, dass es in dieser Kur, in der ich war, ein Mädchen gab, die hat irgendwas ganz Schlimmes gemacht. Und die durfte dann nach Hause. Und ich weiß noch, wie ich die beneidet habe und das aber selber irgendwie nicht konnte. Also, dass sie das hingekriegt haben, wirklich Hut ab. Da war sehr großer Druck, wurde da ausgeübt, das nicht zu machen. Das wurde auch im Nachhinein dann allen anderen Kindern sozusagen als was sehr, sehr Schlimmes und Schlechtes, was dieses Mädchen, das muss jetzt zur Strafe nach Hause, mitgeteilt wurde. Aber da gab es wirklich so eine Kultur des Schweigens, wo die Kinder, die durften darüber nicht sprechen. Und deshalb sind auch viele nach Hause gekommen und berichten, dass sie darüber nie gesprochen haben mit ihren Eltern oder dass so ein Tabuthema in der Familie wurde.
Es berichten sehr viele Kinder darüber, dass ihnen gedroht wurde, dass die Eltern dann zahlen müssen, wenn sie mehr Heimweh haben oder traurige Briefe schreiben oder sowas. Das kommt sehr häufig in den betroffenen Berichten vor. Und das Perfide besteht, glaube ich, darin, was sich auch sehr viele wundern, sehr viele Menschen, dass die Kinder, wenn sie zurückkamen, sozusagen wie unter einem Schweigegebot standen. Durch diese ganzen Drohungen dort haben die Kinder dann nachher zu Hause höchstens was ausgestrahlt. Ganz wenige haben was gesagt. Und wenn sie dann später was erzählten, haben die Eltern oft gesagt, ach, das hast du falsch verstanden, auch aus dem Schuldgefühl der Eltern heraus. Also das ist eine interessante Sache, warum das so lange unterm Teppich geblieben ist. Ja?
Danke sehr. Die Fraktion der FDP voll und Frau Adler macht es diesmal. Bitte.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite nochmal für Ihre sehr eindrücklichen Ausführungen. Auch wenn ich mit dem einen oder anderen mal gesprochen habe, dann kommen dann auch spätere Abneigung gegen Essen oder sowas zutage. Also waren die Wirkungen schon sehr, sehr nachhaltig. Und meine Fragen beziehen sich zum einen auf auf das System, in dem das funktioniert hat. Sie hatten ja gesagt, Heimaufsicht ist das eine, aber wenn es eine Heilanstalt war, dann gab es diese Aufsicht nicht mehr. Aber es müssen ja auch Mediziner das ja auch immer wieder also durchgeführt haben und empfohlen haben, die Kinder verschickt haben. Also wie konnte das passieren, dass dort keine Evaluation mehr oder weniger stattfand? Also die Kinder danach, wenn sie nach Hause gekommen sind, wie wurden sie dann noch mal untersucht? Oder was ist passiert mit den Kindern nach dieser Kur? Und oder wie konnte dieses System so lange aufrechterhalten bleiben, was ja offensichtlich nicht funktioniert hat? Ja, die Kinder sind ja offensichtlich nicht, also viele Kinder nicht gesünder nach Hause gekommen. Und meine zweite Frage bezieht sich auf Schilderungen, dass dort halt auch Missbrauch stattgefunden hat, Vergewaltigung oder auch sexueller Missbrauch. Haben Sie in diesem Zusammenhang auch schon mal mit der UBSKM gesprochen oder gibt es da eine Verbindung, gibt es da einen Austausch? Also es muss jetzt keine Andocken sein, aber gibt es da einen Austausch?
Ich mache es relativ kurz und dann die Anna Röhl, die da noch viel mehr zu sagen kann. Also ich selber bin ja auch verschickt worden, wie gesagt, und es war so, dass der Arzt, der Hausarzt gesagt hat, der Junge muss dahin, der ist zu dünn, dem geht es nicht gut. Und dann wurde von meinen Eltern nicht mehr nachgefragt. Zu der Zeit war es einfach so, wenn der Arzt es gesagt hat, wurde das gemacht. Nach der Rückkehr, um das zu beantworten, gab es keine Untersuchung mehr, also zumindest bei mir nicht. Ob das jetzt repräsentativ ist, kann ich nicht sagen. Und letzter Punkt, ja, wir hatten in dem Fachgespräch am 22. Februar die Frau Kerstin Klaus da. Ich habe auch versucht, nochmal mit ihr Kontakt aufzunehmen, aber bisher noch keine Rückmeldung.
Es gibt eine Kritik an den Verschickungen aus pädiatrischer Sicht. Es gibt einen Professor Dr. Wahn, der 2017 im Ärzteblatt einen Artikel geschrieben hat und geschrieben hat dort, dass seit 40 Jahren die pädiatrischen Ärzte, die Fachwissenschaft, die Balneologie kritisiert in Richtung der Kurverschickungen, weil die Kinder eine größere Heilung erfahren, wenn sie wohnortnah ambulant betreut werden. Es gibt da also einen Widerspruch und der wird schon diskutiert. Aber die Balneologie hatte extrem, Balneologie ist die Bäderwissenschaft und die hat eine sehr, sehr starke Lobby und deswegen konnte diese Kritik nicht öffentlich werden bis dahin. Die gesundheitlichen Folgen, da habe ich mehrere Interviewpartner, die langfristige Folgen haben. Bauchspeicheldrüsenentzündung gleich nach der Kur und das ein Leben lang angehalten. Leberschaden gleich nach der Kur durch Medikamentengabe, die während der Kur dann durch die Leberwerte dann schon runtergenommen wurden, die Medikamente und so weiter. Da gibt es also etliche solche Berichte, die darauf hinweisen.
Vielleicht noch was zu der medizinischen Indikation sagen. Also die Absicht, Kinder in solche Erholungsmaßnahmen zu schicken, war ja vielleicht aus der damaligen medizinischen Sicht auch jetzt nicht immer zu verwerfen. Es ging tatsächlich darum, sagen, ja, die sind zu dünn oder da sind Lungenkrankheiten oder so und die können da geheilt werden. Das ist, glaube ich, nicht immer sozusagen, es hatte schon auch soziale Hintergründe oder so weiter. Aber die Art und Weise, wie dann die Kuren durchgeführt wurden und auch das allgemeine Bewusstsein, wie man mit Kindern umgeht, das war natürlich auch noch eine andere Gesellschaft. Wenn Sie sich die 50er und 60er Jahre anschauen, war das eine andere Gesellschaft, wo Gewalt in der Erziehung völlig akzeptiert war oder jedenfalls sehr weit akzeptiert war. Und deswegen muss man das, glaube ich, auch so ein bisschen historisch kontextualisieren, um das Phänomen zu erklären.
Danke sehr. Dann geht es weiter zur Gruppe Die Linke. Frau Reicheneck, bitte.
Genau, ich würde gerne noch mal meine Frage wiederholen, ob es Entwicklung nach 89 gab, beziehungsweise haben wir jetzt ja den Fokus sehr auf den 50ern, 60ern, auch zu Recht, wie die Entwicklung in den 70ern, 80ern war. Also wenn Sie das noch mal kurz skizzieren könnten. Besten Dank.
Also nach unseren Erfahrungen der betroffenen Berichte gehen eben die Gewalttaten noch weiter, allerdings nicht mehr in diesem Massenumfang. Aber es gibt viele Zeugnisse noch aus den 90er Jahren. Deswegen glauben wir auch nicht, dass das ein zeitgemäßer Niederschlag war, sondern sozusagen, dass sich hier in einer Blase dieser besonderen Institution eine ganz besondere Gewaltform gehalten hat. Ich gebe nur ein Beispiel dafür. Das Zwangseinfüttern von Essen, das war nicht das normale zeitgemäße ist auf, weil du groß und stark sein werden sollst am normalen Familienesstisch, sondern das war hier das Hauptkriterium für den Kurerfolg. Da die Kinder aber durch den Schmerz, den Trennungsschmerz und diese dramatischen Erstkontakte in diesen Heimen oft abgenommen haben, mussten die, das Personal musste also nicht nur ein Kilo auffüttern, sondern manchmal drei, vier, weil die Kinder abgenommen haben. Und dieser Druck führte zu einer besonderen Gewaltmaßnahme, die man weder in den Fürsorgekinderheimen noch woanders findet. Das ist meine These. Natürlich habe ich die jetzt noch nicht wissenschaftlich ausgewertet, das müsste noch folgen, aber das ist ein Beispiel für die besondere Gewalttätigkeit, die mit dieser besonderen Institution zusammenhängt.
Noch Zeit. Okay, war, da war mir angezeigt. Okay, oh, sehr, danke sehr, Frau Reichen. Gut, dann, liebe Kollegen, Kolleginnen, liebe Gäste, Frau Röhl, Herr Professor Dr. Nützennadel, Frau Professorin Dr. Jim und Herr Rüttenklau, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie da waren, Ihre Zeit und Ihre Betroffenheit uns zur Kenntnis oder auch zur Schau aufgegeben haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Und Sie sehen, überfraktionell ist da schon die Betroffenheit auf jeden Fall da. Wir werden uns sicherlich, glaube ich, interfraktionell auch weiter darüber unterhalten, wie wir vorgehen wollen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg weiterhin und ja, Gesundheit.
Danke, dass wir da sein durften.
Danke. Gut, dann beende ich dieses Gespräch. Wir schließen diesen Tagesordnungspunkt und ich rufe auf den Top 5. Top 5 ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung 2022-2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2031 EG sowie zur Durchführung der Verordnung EU 2019-2019-1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten und zur Änderung weiterer Gesetze, Bundestagsdrucksachen 20-10031 und 20-10281. Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung liegen vor ein Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen auf der Ausschussdrucksache 20-23211 und ein Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen auf der Ausschussdrucksache 20-23212. Weiterhin liegt die Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 20-10281 vor. Wir kommen auch gleich zur Abstimmung. Wir stimmen ab über den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen auf Ausschussdrucksache 20-23211. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt gegen die und die Linke, Gruppe Die Linke? Und dagegen stimmt die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Und damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Dann stimmen wir nun ab über den Fehler. Ich gehe noch mal zurück. Wir fangen von vorne an. Nein, ist der Antrag dann angenommen? Danke sehr, dass Sie mich aufmerksam machen. Wir stimmen nun ab über den so geänderten Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 20-10031. Wer ist für diesen so geänderten Gesetzentwurf? Das sind wohl die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion. Und die AfD-Fraktion, wer enthält sich? Die Gruppe Die Linke. Damit ist der so geänderte Gesetzentwurf angenommen. Wir stimmen ab über den Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen auf Ausschussdrucksache 20-23212. Wer ist für diesen Entschließungsantrag der Koalitionsregierung? Das ist die Ampelfraktionen und die Gruppe Die Linke. Wer ist dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Und der Entschließungsantrag ist somit angenommen. Dann schlage ich vor, die Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 20-10281 zur Kenntnis zu nehmen. Sehe keinen Widerspruch und höre auch keinen von der Kollegin in der Videokonferenz. Dann ist das der Fall. Top 2 entfällt, da das Votum zurückgezogen wurde. Ich rufe auf Top 2 Also es ist weg, genau, das kann man sparen. Top 6, ich rufe auf, Top 6, Antrag der Fraktion der AfD, linksextremistische Gewalt konsequent bekämpfen, Unterwanderungen von Organisationen verhindern und mehr Transparenz bei Gefährdungslagen sicherstellen, Bundestagsdrucksache 20-10612. Wir kommen gleich zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 20-10612. Wer ist für diesen Antrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist gegen diesen Antrag? Das sind die restlichen Fraktionen dieses Ausschusses. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann Top 3, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über den Fortschritt bei der Vollendung des europäischen Bildungsraums, Ratsdokumentation Nummer 150132. Ich schlage vor, dieses EU-Dokument zur Kenntnis zu nehmen. Sehe keinen Widerspruch und höre auch keinen. Dann ist das der Fall. Top 4 ist der Vorschlag für eine Empfehlung des Rates Europa in Bewegung, Lernmobilität für alle, Ratsdokument Nummer 1562023. Ich schlage vor, dieses EU-Dokument zur Kenntnis zu nehmen. Sehe keinen Widerspruch und höre keinen Widerspruch. Dann ist das der Fall. Und Top 7 ist Verschiedenes. Gibt es Wortmeldung zu Top Verschiedenes? Frau Janssen, bitte.
Ja, ich würde gerne eine kurze Bemerkung einfach nur machen zur Reise in der letzten Woche. Ich hatte ja die Ehre, wieder an der 68. Frauenrechtskommission teilzunehmen. Und das ist für mich wirklich ein Privileg und auch keine Selbstverständlichkeit. Und in diesem Jahr, würde ich sagen, war die Frauenrechtskonferenz auch so, wie sie vor der Pandemie war. Ich habe das aus Erzählungen bisher immer nur gehört, wie es vor der Pandemie war, dass alles voll ist und viele Veranstaltungen stattfinden. Das war auch in diesem Jahr der Fall. Was ich aber anmerken möchte und was ich schade fand, war, dass für uns als Abgeordnete die Teilnahme an der Eröffnungsveranstaltung im Saal selber nicht möglich war. Also wir haben das über den Bildschirm nur verfolgen können. Und im Vergleich zum Jahr davor auch die Teilnahme an Terminen und Gesprächen gemeinsam mit der Ministerin nicht möglich war. Das fand ich schade, dass wir da ja wenig mitgenommen wurden. Genau, das wollte ich nur einmal anmerken. Genau, ein Bericht folgt ja, glaube ich, noch mal, ne?
Danke sehr. Ich dachte jetzt auch, dass ein Bericht irgendwie gesamt noch erfolgt, aber gut. Frau Breimeyer?
Ja, also wir sind ja unter Verschiedenes und ich würde vorschlagen, dass wir uns schon die Zeit nehmen, einmal über die Reise nach Finnland zum Thema Einsamkeit, auch hier im Ausschuss. Habt ihr letzte Woche, okay, da war ich nicht da, Entschuldigung, da war ich in New York. Und die UN-Frauenrechtskommission läuft ja noch diese Woche. Das heißt, die Ergebnisse erkennen wir erst zum Ende dieser Woche. Und insofern, glaube ich, wäre es inhaltlich auf jeden Fall auch wichtig, dass wir hier über die Ergebnisse beraten.
Gut. Weitere Meldungen noch zu Verschiedenes? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Tagesordnung und auch diese Sitzung. Herzlichen Dank.